Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die ehemalige Kulturstaatsministerin Christina Weiß. Guten Tag, Frau Weiß.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Und guten Tag an Sie alle, die Sie uns zuhören in dieser Mittagsstunde, in der wir wie immer die Themen des Tages besprechen. Frau Weiß, ich stehe natürlich hier im Studio und habe sozusagen den ganz normalen Studioblick, aber Sie sind ja zu Hause. Welchen Blick haben Sie denn?
Ich bin in der Tat zu Hause in meinem Arbeitszimmer, also in dem Zimmer, in dem ich normalerweise lese und schreibe, und habe einen wunderbaren Blick auf die gefüllte Bücherwand.
Also sehr inspirierend.
In der sich sehr, sehr viele Bücher befinden, mit denen mich viel verbindet.
Aha. Haben Sie auch ein paar von Patricia Highsmith?
Ich bin eigentlich keine Krimi-Leserin, aber ich habe ein einziges von Patricia Highsmith, aber ich habe einige gelesen.
Aha, haben Sie den Süßen Wahn oder welches haben Sie? Kann sie das so aus dem Kopf sagen?
Das kann ich aus dem Kopf sagen, das war einer der Replays.
Aha, verstehe. Die wäre ja heute 100 Jahre alt geworden. Es heißt nicht so, oder? Ripley ist, glaube ich, der Protagonist.
Es sind fünf Bände mit Tom Ripley als Protagonisten und zwei davon habe ich gelesen.
Verstehe. Na gut, wir werden das vertiefen, aber gleich natürlich erstmal auf die Frage blicken, was jetzt beschlossen wird zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidentinnen in Sachen Corona-Maßnahmen. Gleich unser erstes Thema. Die große Frage, die uns auch heute beschäftigt, ist die Frage, wie diese Pandemie eingedämmt werden kann. Heute Nachmittag wollen die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen ja entscheiden, wie es weitergehen soll. Das Treffen, was heute Nachmittag stattfindet, sollte ja erst am 25. Januar stattfinden, wird aber jetzt vorgezogen. Vor allem deshalb, weil Varianten des Virus im Umlauf sind, die deutlich ansteckender sind. Und so ist eine Verschärfung des Lockdowns und auch eine Verlängerung im Moment unumgänglich. Frau Weiß, jetzt gibt es aber durchaus auch Kritik an dieser Überzeugung, auch insgesamt am Vorgehen der Bundesregierung. Zum Beispiel steht im Spiegel, auch in der Bild-Zeitung, dass gestern, als die Kanzlerin und die Länderchefs sich ja haben beraten lassen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass da nur solche Expertinnen eingeladen waren, die den Regierungskurs unterstützen. Und da könne man nun auf die Idee kommen, dass eine wirklich breite Diskussion unerwünscht sei. Können Sie das nachvollziehen? Ist das aus Ihrer Sicht so?
Da möchte ich jetzt wirklich die Partei der Politik ergreifen. Es geht ja hier um ein wirkliches Ringen um die beste Lösung. Und sehr, sehr, sehr viele Fragen sind völlig offen. Das Virus ist sehr aggressiv und die Wissenschaftler forschen alle in ihrer Denkrichtung. Aber die Wissenschaftlerkolleginnen und Kollegen, die sind natürlich in Kenntnis von dem, was die anderen forschen und was die anderen vorschlagen. Also eine Beratung im Kanzleramt ist natürlich immer eine Auswahl. Und einige werden vielleicht dann auch gekränkt sein, dass sie nicht in die Runde eingeladen sind und dann doch noch mal schnell eine andere Kurve kriegen. Aber ich glaube, da können wir das Vertrauen in unser Land immer noch haben, dass sehr, sehr, sehr gründlich gerungen wird darum, was das Beste ist und was machbar ist.
Aber in diesem Kreis scheint es eben niemanden gegeben zu haben, der zum Beispiel sagt, wir brauchen massenhafte Schnelltests, um eben zu sehen, wer ist infiziert und zum Beispiel dann auch bald wieder zum Präsenzunterricht an den Schulen zurückkehren zu können.
Ja gut, aber die Sache mit den Schnelltests ist ja schon eine geraume Zeit in der Debatte. Sie sind eben nicht so weit zuverlässig, dass man sich so einfach darauf verlassen kann. Das ist mein Informationsstand aus den Medien, die ja auch sich sehr große Mühe geben, gut zu informieren. Leider werden die Medien ja auch nicht gerade von allen gehört und gesehen und gelesen.
Also ich meine, man muss natürlich schon immer auch die Kollateralschäden dieses Lockdowns, den wir erleben, im Blick haben. Eben die Schüler, die es unglaublich schwer haben. Viele Schüler, andere kriegen es gut hin, aber es sind ja auch vor allem immer die schwächeren Schüler, die es dann noch schwerer haben. Aber auch die vielen Menschen, denen es jetzt beruflich ans Existenzminimum geht. Haben Sie das Gefühl, das ist alles im Blick der Politik im Moment?
Ich bin sicher, dass die Politik alle diese Aspekte im Blick hat, ob sie sie wirklich berücksichtigt, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Da gibt es Notwendigkeiten, die andere Notwendigkeiten vielleicht hintanstellen. Aber was glaube ich, also was nach meiner Meinung nach fehlt, ist tatsächlich eine stärkere Motivation, warum das Ganze, also das Ziel im Auge zu haben, warum wir uns jetzt so einschränken müssen, um endlich dann auch bald wieder die Freiheit zu erlangen, die uns zusteht und die uns keiner beschneiden will. Dieses Gemeinschaftsbewusstsein wird nicht genügend ins Bewusstsein gebracht oder an dieses Bewusstsein wird nicht appelliert. Viel zu wenig. Es geht immer um diesen Klein-Klein-Kram. Die eine Schule schafft die Schließung, die andere Schule schafft sie nicht. Das ist alles, das müsste man gar nicht so detailliert darstellen. Sondern man müsste einfach das Ziel setzen, wir müssen dieses Virus besiegen. Wir müssen irgendwann an das Ende kommen. Es dauert länger, als wir alle gehofft haben. Aber ein rigoroser Lockdown ist offensichtlich nicht umgehbar. Wir haben das ja im April auch erfahren.
Gut, das heißt also, wir brauchen, sagen Sie, Solidarität, aber eben auch fast eine Einstellungsänderung. Also, dass wir sagen, gut, wir gehen gemeinsam auf diesen Weg. Es ist ja in der Tat für die Politik überhaupt gar keine leichte Aufgabe, dieses Land durch die Zeit der Pandemie zu bringen. Und wahrscheinlich wäre es ganz gut, wenn eine Regierung tatsächlich eine Langzeitstrategie hätte. Die gibt es derzeit eher nicht. In Deutschland, wir wissen, es sind die verschiedensten Maßnahmen verordnet in den einzelnen Bundesländern. Manchmal kennt man sich gar nicht aus. Jetzt wird diskutiert, unter anderem, ob die Pflicht zum Homeoffice ausgeweitet oder eingeführt werden kann, ob es eine Pflicht geben soll zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr. Und Zeit Online hat aber gestern Abend ein Papier veröffentlicht, in dem Virologen und Physiker und Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft, aus der Soziologie, auch aus der Politikwissenschaft dafür plädieren, die Strategie der Nullfälle zu verfolgen. Und um da ein bisschen genauer klarzukriegen, was gemeint ist, ist jetzt meine Kollegin Heike Bredow zugeschaltet. Was steht hinter dieser Null-Fälle-Strategie?
Also die Wissenschaftler wollen einen Strategiewechsel, also ein neues Ziel, nämlich Covid nicht nur in Schach zu halten, sondern zu besiegen. Also sie wollen nicht länger nur versuchen, die Intensivstationen vor dem Kollaps zu bewahren, sondern sie finden, das Ziel muss sein, wieder ein normales Leben führen zu können, alte Freiheiten wieder zu gewinnen, mehr Menschen treffen zu können, ins Theater zu gehen und so weiter. Dafür plädieren sie für einen sehr harten, dafür kürzeren Lockdown, um die Inzidenz eben auf nahezu null Fälle zu erreichen. Also nach dem Motto, jetzt noch einmal kurz und schmerzhaft, statt noch wochenlang durchhalten zu müssen.
Und da sei es wichtig dazu, dass die Bevölkerung stärker in das, was passieren soll, in diese Strategie mit einbezogen wird. Aber wie soll das passieren?
Die Idee ist, dass man für die harten Einschränkungen auch belohnt wird. Also die Wissenschaftler wollen eine Perspektive schaffen, Planungssicherheit für Unternehmen und Familien. Und in Gebieten mit sehr niedrigen Infektionszahlen, sogenannten grünen Zonen, soll man wieder ein normales Leben führen können. Also gekoppelt an Inzidenzzahlen soll es dort eine schrittweise Öffnung geben. Und sie glauben, dass dieses gemeinsame Ziel die Menschen dazu motivieren kann, mehr an einem Strang zu ziehen im Kampf gegen Corona.
Und ja, wir haben mit dem Virologen Klaus Stöhr gesprochen. Und der hat ja auch gesagt, ja, wir brauchen diese Einstellungsänderung, oder?
Ja, er sagt, wir brauchen eine Einstellungsänderung, aber er glaubt eben nicht an diese Zero-Covid-Strategie.
Die Frage, die für viele strittig ist, ist, wie stark muss man dagegenhalten? Sie sehen ja alle die besorgten Eltern, die besorgten Unternehmer, die vielen Toten, die auftreten. Und ich glaube, wir müssen eine Lösung finden, die uns langfristig durch dieses Naturereignis bringt, dass der Infektionsdruck bleibt so bestehen bis Ende des Winters und Maßnahmen, wie wir sie jetzt ergriffen haben, haben meines Erachtens ja auch schon einen guten Erfolg. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Das sind Verhaltensunterschiede. Da fehlt es an Eigenverantwortung. Hier muss mehr getan werden, ohne Frage. Ich halte aber diese Strategie, die propagiert wird, dass man auf Nullfälle kommt, für wünschenswert. Ich bin hier hinter allen Kollegen und wie gesagt, uns treibt ja alle dieselbe Sorge um. Aber aus meiner Erfahrung heraus und vor allen Dingen aus der unserer Nachbarländer, aus den schlimmen Erfahrungen, dort kann ich nicht ablesen, dass diese Strategie richtig ist. Wir müssen eine ausbalancierte Strategie finden zwischen der Sorge um die Gesundheit, der Wirtschaft, aber natürlich auch um die freiheitlichen Rechte.
Also Klaus Stöhr sagt, einerseits findet er es wünschenswert, andererseits sagt er, mit Blick auf die Nachbarländer kann es vielleicht nicht funktionieren. Frau Weiß, wenn Sie zugehört haben, was glauben Sie denn? Kann man uns alle mehr dazu bringen, mitzumachen und sozusagen unsere Einstellung zu verändern, dass wir einfach nicht mehr sagen, ah, bald ist der Lockdown zu Ende, dann wird alles wieder so sein wie früher, sondern dass wir uns wirklich damit auseinandersetzen und darauf gefasst machen, dass wir noch ein bisschen länger mit diesem Virus umgehen müssen?
Das meine ich sehr wohl, dass wir gemeinsam hart daran arbeiten, wieder unsere alte Freiheit zu erlangen. Und ich lebe in Berlin-Mitte. Ich erlebe hier sehr, sehr viel Unbekümmertheit, die in diesem Zusammenhang ja eigentlich eher eine Rücksichtslosigkeit ist. Also ich kann gar nicht sagen, wie oft ich auf dem Bürgersteig größere Bögen laufen muss, wenn ich hier durch die Gegend laufe, weil einfach viel zu viele sich völlig unantastbar zu fühlen scheinen, keine Maske tragen, laut über die Straße lachen und reden. Gut, es ist im Freien, aber trotzdem ist die Gefahr vorhanden. Und ich glaube, man muss dem gerade diesen jüngeren Leuten auch sagen, das ist nicht nur ein Problem der Alten, das ist ein Problem unserer gesamten Gesellschaft, also Gemeinschaft.
Heike Bredol, meinen Sie, dass das in Ländern wie Australien oder Neuseeland oder auch in Irland besser funktioniert hat, dass man sozusagen dieses Bewusstsein, dass wir da alle drin hängen und dass wir gemeinschaftlich daran arbeiten müssen, dass wir gesund bleiben, dort sich mehr durchgesetzt hat?
Also in Australien und Neuseeland hat das, glaube ich, relativ gut funktioniert. Da kann man im Moment die Neuinfektionen an zwei Händen abzählen, aber man muss natürlich auch sagen, dass das Länder sind, also dass das Inseln sind und Ein- und Ausreisen viel leichter zu kontrollieren sind. In Irland hat das ja eigentlich gar nicht funktioniert. Da haben sie einen ziemlich harten Lockdown gemacht, der Anfang Dezember gelockert worden ist wegen der niedrigen Infektionszahlen. Und dann gab es über Weihnachten eben wenig Einschränkungen, viele Reisen und natürlich auch diese neue Corona-Mutation. Und da sind die Infektionszahlen dann wieder rasant gestiegen. Und im Moment liegen die Werte wirklich sehr, sehr hoch. Also die höchsten weltweit sind das im Moment.
In Irland, ja.
Also die Pro-Kopf-Infektionszahlen, muss man natürlich sagen.
Frau Weiß, als gesagt wurde, es handelt sich um Inseln, da haben Sie Luft geholt.
Da habe ich gelacht, aber natürlich diskret. Das ist natürlich sehr viel einfacher. Wir haben in Europa eine unglaubliche Reiseintensität, auch immer noch. Und auch das ist etwas, was mich total erschreckt, warum die Leute nicht jede Reise genau auf den Prüfstand legen. Muss ich sie machen? Wie mache ich sie? Bringe ich irgendjemand dadurch in Gefahr? Oder mich selbst natürlich auch. Da ist eben genau diese Unbekümmertheit, die kann man nur dämpfen, indem man klare Motivation schafft. Und die Motivation muss sein, das Virus zu besiegen und wieder in ein Leben zu finden, was uns all die schönen Dinge der Gemeinschaft gibt.
Ja, vielleicht kann man sagen, das Ziel muss sein, wir dürfen keine Neuinfektionen mehr haben. Vielleicht muss man da einfach konkreter kommunizieren.
Ja, einfach jeder Kontakt, also so weit wie möglich zu Hause bleiben, und jeder Kontakt nach draußen birgt eine Gefahr. Wenn ich das weiß, verhalte ich mich draußen entsprechend, wenn ich das auch akzeptiert habe. Und dann ist es egal, ob das im Supermarkt ist oder am Arbeitsplatz. Also ein Homeoffice-Zwang fände ich schrecklich, weil es ja doch auch vernunftbegabte Menschen gibt, die in der Lage sind, auch am Arbeitsplatz das alles so zu regeln, dass man sich nicht in Gefahr bringt.
Es gibt ja diese Diskussion darüber, ob Museen wieder öffnen sollten, trotz Lockdowns oder nicht. Die Leiterin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Susanne Gensheimer, hat gesagt in der Süddeutschen gestern, Museen können Rettungsinseln sein. Und Eva Kraus, die Leiterin der Bundeskunsthalle in Bonn, hat das bei uns in Deutschlandfunk Kultur bestätigt.
Die Museen, die Ausstellungshäuser sind auf jeden Fall Orte der Kontemplation und auch der Reflexion, ja, unbedingt. Ich wünsche mir, dass wir bald wieder öffnen können. Ich glaube, für unsere Seele, für unser Wohlsein, für unsere Kultur ist es unbedingt wichtig, dass diese Häuser, dass diese Ausstellung, dass diese vielen Angebote wieder gesehen werden können.
Ja, Frau Weiß, jetzt weiß ich natürlich, dass Sie selbst auch eine leidenschaftliche Museumsbesucherin sind. Nicht von ungefähr waren Sie ja eben Kulturstaatsministerin. Aber warum ist das so? Warum sind Museen Orte, die gut sind für unser Wohlsein, wie Frau Kraus das eben gesagt hat?
Na, das ist selbstverständlich. Es sind Orte, wo es nicht um Vergnügen geht, wenn ich das vielleicht gerade einwerfen darf. Das war sicher eine politische Ungeschicklichkeit, die Museen mit Vergnügungsstätten und Freizeiteinrichtungen in einen Topf zu werfen. Man hätte das nur formulierungsmäßig unbedingt trennen müssen. Es sind ja Bildungsorte, es sind Konzentrationsorte und eigentlich gehören sie eher in die Reihe der Schulen und der Bildungsstätten. Das Problem bei den Museen ist aber auch vergleichbar mit dem Problem der Schulen. Es ist das Problem der Differenzierung. Also die großen Museumshäuser und Ausstellungshäuser, die sind sicherlich bei gutem Hygienekonzept auch in der Lage, eine solche Zeit mit Öffnung zu überwinden. Aber es gibt natürlich tausende Variationen von Museen, kleine, enge Räume. Und da müsste die Politik, wenn sie die Museen ausnehmen wollte, müsste sie eine handverlesene Differenzierung vornehmen.
Sie müsste das sagen, so groß müsste ein Raum sein, damit er offen sein darf. Ne?
Genau, das könnte man durchaus leisten. Aber darf ich noch eine sehr schöne Sache berichten, über die ich mich so gefreut habe? Die Museen finden ja auch Kontakt zu ihrem Publikum, die Theater auch. Es gibt eine herrliche Initiative der Uffizien in Florenz, die heißt Uffizien zum Essen. Und da wird online, werden Köche mit einem Bild konfrontiert. Das heißt, die suchen sich das aus und machen Essenszubereitungsvorschläge anhand der Gegenstände, der Esswaren auf den Bildern. Das kann ich mir so köstlich vorstellen in einer Familie. Mhm. Die Kinder sehen die Bilder. Man versucht auch das Essen damit zu verbinden. Eine wunderbare Idee.
Ja, ja, sowas ist auch Kochen, möglich. Ne? Kochen über Videoplattformen funktioniert tatsächlich. Ja, habe ich auch schon von mehreren Familien gehört, dass sie sozusagen sich zum Kochen verabreden und dass das viel Freude macht. Aber es ist doch interessant, dass Sie sagen, also Museen seien vor allem Bildungsstätten, weil Frau Kraus hatte ja gesagt, sie sind eben gut für unser Wohlsein. Sie hat sogar das Wort Seele genannt. Das hat mich doch aufhorchen lassen. Ist ein Museum auch ein Ort, wo man wirklich innerlich auftanken kann, habe ich mich gefragt.
Das stimmt, aber ich finde diese Wortwahl nicht sehr gut. Also gut, Balsam für die Seele kann man mal sagen, aber das ist nicht die Funktion der Kunst in erster Linie. Die Kunst führt uns Blicke auf die Welt vor, die nur selten Balsam sind. Die sind ganz häufig auch Auseinandersetzungen mit mir selbst, wenn ich davor stehe und sage, oh, wie reagiere ich denn jetzt darauf? Und ich glaube, das ist auch der Wert der Museen, für die Gesellschaft, dass wir ständig mit uns selbst in ein Gespräch kommen. Warum gefällt mir das? Warum stößt mich das ab? Warum irritiert mich das? Und das macht irgendwie ungeheuer wach, auch wenn man aus dem Museum rausgeht, für die Umwelt.
Interessant finde ich, dass Eva Kraus, eben Leiterin der Bundeskunsthalle in Bonn, dann gesagt hat im weiteren Verlauf des Gesprächs in Fazit, dass sie fürchtet, dass wir uns daran gewöhnen könnten, dass die Museen zu sind, dass sie nicht mehr möglich sind, die Besuche dort.
Weil die Angebote, ob das jetzt Live-Konzerte sind, ob das Begegnungen mit der Kunst analog sind, viele Dinge, die wir schätzen und mögen, können sein, dass sie irgendwann in Vergessenheit geraten. Ich denke, am Anfang ist das Bedürfnis groß und irgendwann gewöhnt man sich daran, dass diese Dinge nicht mehr möglich sind.
Glauben Sie das auch, Frau Weiß?
Nein, das lehne ich vollkommen ab. Also das ist ein Satz, mit dem ich nicht im Geringsten übereinstimmen kann. Die Leute werden die ganze Neugier, die sie haben, auch wieder auf die Museen richten. Und die Museen bieten gute Ausstellungen. Und dann werden sie wahrscheinlich eher wieder Schlangen vor der Türe haben, als zu vereinsamen. Denn auch der Museumsbesuch ist natürlich ein Gemeinschaftserlebnis. Das ist nicht so schön, wenn man ganz alleine durchs Museum läuft. Das ist schon auch nett, wenn man in Gespräche kommt.
In der Tat. Und das hat man ja auch schon erlebt im Sommer, dass es tatsächlich auch schon Schlangen vor den Museen gab. Ne? Und natürlich auch die.
Und immer wieder und immer mehr.
Und auch die Theaterbesucher und die Konzertbesucher, auch wenn es schwierig war, sich an das Hygienekonzept zu halten, sie sind hingegangen, weil sie offenbar eine Sehnsucht nach Theater und Konzert hatten.
Ja, ich lese jetzt auch und höre es auch von Theatern, dass die Streaming-Angebote unglaublich hohe Nachfrage haben. Das heißt, das Publikum vervielfacht sich sogar noch. Und möglicherweise kommen dann noch mehr, wenn sie es wieder live erleben können.
Wir werden mal gucken, wie es dann sein wird. Christina Weiß hier zu Gast, ehemalige Kulturstaatsministerin. Und wir möchten jetzt einer englischen Schriftstellerin zum 100. Geburtstag gratulieren, deren Bücher einen wirklich unglaublich in Bann ziehen. Patricia Highsmith, die war wirklich eine Meisterin des Nachdenkens über das Böse im Menschen. Ihren Durchbruch hat sie 1950 geschafft mit ihrem Roman damals »Zwei Fremde im Zug«. Der wurde dann von Hitchcock verfilmt.
Haben Sie niemals das Gefühl gehabt, Sie möchten jemanden umbringen?
Nein.
Ich sehe es Ihnen an. Warum geben Sie es nicht zu?
Ich bin da eben anders.
Da irren Sie sich sehr. Jeder Mensch kann zum Mörder werden.
Jeder Mensch kann zum Mörder werden. Ist das so? Christina Weiß, mein Gast, ehemalige Kulturstaatsministerin. Frau Weiß, ist das so?
Ich bin geschult in der Literatur des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Da gehört Patricia Highsmith dazu. Und ich kann ihr nur recht geben. Sie erliegt auch der Faszination des Abgründigen der menschlichen Psyche, wie die meisten Künstler dieser Zeit. Und das sind auch, sie ist auch Künstlerin, sie ist keine nur Kriminalautorin. Für sie sind das auch die Obsessionen, die zählen. Also der Mensch, jeder Mensch, kann ein Motiv zu bösen Taten erliegen bei zum Beispiel Neidgefühl oder Missgunst oder gekränkt sein oder sich einfach herabgesetzt fühlen. Und das führt ganz schnell und jeden von uns zu einer, jetzt sagen wir es mal so, bösen Tat. Aber es führt dann auch ganz schnell, wenn diese Tat geschehen ist, zu einer, das ist eben bei den Roleplay-Romanen so, zu einer unglaublichen Lüge als Lebensprinzip.
Aber ich weiß nicht, ob es jeden von uns zu so einer Tat führt. Also ich meine, man hat wahrscheinlich, jeder hat böse sozusagen Impulse, aber dann ist ja die Frage, ob man die auch wirklich ausführt.
Nein, wir haben ja alle antrainierte Verfahren, um dem nicht zu erliegen. Aber wir wissen doch alle im Kopf, was einem da schon mal für Gedanken durchschießen.
Ja, klar. Also insofern ist das Böse wirklich in jedem Menschen. Und dann ist die Frage aber eben, was macht dann jemanden wirklich zum Mörder? Also wie kann das kommen? Ist das dann so, dass dann der Firnis nicht gut genug hält, also sozusagen der gesellschaftliche Firnis hier?
Ich glaube, bei ihr sind das dann tatsächlich die Obsessionen, die jemand befallen. Also wenn einer gar nicht mehr wegdenken kann von dem, was ihn stört, also von seinem Neid. Oder es gibt da ja auch bei den Geschichten eine sadistische Turnlehrerin. Oder es gibt ständig unglaubliche Mutter-Tochter-Konflikte, die sie übrigens in ihrem Leben selbst auch so erfahren hat. Also das sind schon Obsessionen, die einem dann wirklich zum Äußersten treiben.
Also ich
und eine, wie das dann immer so ist, eine böse Tat erzeugt dann die nächste, weil man ja vertuschen muss und weil man wieder eine neue Lüge braucht, um nicht erwischt zu werden. Also es ist ein unglaublich komplexes System, was da in der menschlichen Psyche abgeht. Ich habe übrigens auch gelesen, dass sie als Achtjährige das Werk eines Psychiaters in der heimatlichen Bibliothek gefunden hat und verschlungen hat. Also sie hat mit 8 Jahren schon angefangen, über diese Abgründe des Menschen nachzudenken.
Also ich habe zuletzt den Süßen Wahn gelesen und das ist ja tatsächlich so, dass sich da dieser Ingenieur eine Scheinwelt baut, und zwar mit allem, was es braucht. Er richtet ein Haus ein und so, und er liebt eine Frau, aber diese liebt ihn nicht und lässt ihn immer wieder abblitzen. Und er tut aber so, als könnte die morgen bei ihm auftauchen und mit ihm dieses gemeinsame Leben leben. Und ich war wirklich auch verblüfft, dass diese Sehnsucht, die Angst vor Verlust, die Sehnsucht danach auch eine Kontrolle zu haben, die er ja dann natürlich hat, weil er alles sich selber nur in seinem Kopf ausdenkt. Das sind natürlich tatsächlich alles Dinge, die man kennt, dieses allzu Menschliche, was sie beschreiben kann. Ne?
Ja, auch die Lüge vor sich selbst, also die Lüge als Lebensprinzip. Wenn ich mich gut belüge, dann geht es mir vielleicht besser, als wenn ich der Wahrheit ins Auge blicke.
Mhm. Aber das Böse insgesamt kommt wahrscheinlich einfach daher, man braucht das Böse, sag ich mal, in einer dualen Welt, damit es auch das Gute geben kann, oder?
Das ist richtig, aber wir sind heute viel zu sehr dabei zu denken, die Menschen seien im Prinzip gut. Es ist besser, man weiß, dass sie nicht im Prinzip gut sind, sondern dass sie das Gute erarbeiten müssen.
Mhm. Müssen sie das tatsächlich? Also das ist ja ein uralter Streit. Kant, der sozusagen gesagt hat, die Quelle des Bösen liegt im Menschen selbst. Und Rousseau, der gesagt hat, der Mensch ist von Natur aus gut und wird erst durch die Zivilisation verdorben.
Ich bin leider eher auf der Seite von Kant. Ausnahmsweise. Okay. Sonst liebe ich die Franzosen sehr.
Und Sie sagen, das Gute muss man sich erarbeiten.
Das muss man sich erarbeiten. Das hört sich jetzt hart an, aber das muss man entdecken und leben lernen.
Patricia Highsmith hat das entdeckt. Das Gute wie das Böse. 100 Jahre wäre sie heute alt geworden. Und wir haben ihr gratuliert. Frau Weiß, wir gucken mal gemeinsam nach Russland und die Geschehnisse rund um Alexei Nawalny. Der ist ja nach seiner Ankunft in Moskau verhaftet worden, dann direkt zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Er sitzt jetzt offensichtlich in einem wirklich gefürchteten Untersuchungsgefängnis in Moskau, soll wegen Verleumdung eines Weltkriegsveteranen vor Gericht gestellt werden, morgen nochmal. Derweil hat die EU ja jetzt reagiert, das EU-Parlament hat eine Debatte angesetzt und der europäische Chefdiplomat Borrell hat geschrieben, im Namen der gesamten EU, Alexei Nawalny müsse sofort freigelassen werden und diese Politisierung der russischen Justiz sei nicht akzeptabel. Was denken Sie, werden diese europäischen Stimmen, aber es kam natürlich auch Kritik an dem Verfahren Russlands aus den USA, werden diese Stimmen in Russland gehört werden? Wird man sich darum scheren?
Also gehört werden die Stimmen natürlich, aber ich glaube nicht, dass man sich darum schert.
Und ich glaube, dass tatsächlich auch die russische Regierung hat auch direkt gelassen, reagiert auch auf drohende Sanktionen. Man hat also gesagt, solchen Forderungen von einzelnen Ländern wird man keine Beachtung schenken. Und man pocht darauf, dass der Fall Nawalny eine rein innenpolitische Angelegenheit Russlands sei. Aber Sie sagen, es wird trotzdem gehört. Also es ist vielleicht diese Gelassenheit auch zur Schau getragen.
Da bin ich sicher. Also das würde jede Regierung eigentlich tun. Es ist ein innenpolitischer Konflikt, der allerdings sehr, sehr massiv ist, weil er wirklich dieses Land, in dem es ja etliche Menschenrechtsverletzungen gibt, wirklich aufbrechen könnte.
Meinen Sie?
Ja, ich glaube, dass Nawalny schon so die Rolle auch für sich sieht. Er ist ja sehr, sehr medienpräsent. Er zeigt viel Mut. Er hat eine große Anhängerschaft, die auch mutig ist, die sich zeigt. Das ist schon nicht selbstverständlich. Ich vermute, er legt es richtig darauf an, dass das alles mit möglichst großer Öffentlichkeit, was er erleiden muss, diskutiert wird.
Und wahrscheinlich ist er dann deswegen auch zurückgegangen nach Russland, denn man konnte sich ja schon fragen, warum tut er das? Er konnte ja natürlich damit rechnen, dass er dann verhaftet würde und dass es ihm womöglich nicht gut gehen würde in Russland.
Das ist selbstverständlich, dass ihm das klar war. Aber es war ihm auch klar, das zeigen andere Beispiele, wenn er im Exil bleibt, ist seine Macht weg. Dann kann er Appelle, ja, wie die EU, wie das EU-Parlament, dann kann er appellieren, dann kann er anklagen, aber er kann keine Aktion in Russland selbst mehr am Leben halten.
Jetzt natürlich die Frage, wie die Bundesregierung auch gerade sich weiterhin verhalten wird, denn die fühlt sich ja schon in besonderer Weise so verantwortlich, weil Nawalny ja in Berlin von dem Novichok-Attentat genesen ist. Jetzt wird immer mal wieder gesagt, naja, vielleicht sollte man doch Nord Stream 2, diese Ostsee-Pipeline, jetzt begraben. Aber da sagt die Bundesregierung, nein, diese Pipeline brauchen wir. Was sagen Sie?
Das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Wir sind mit dieser Pipeline, mit der gesamten EU in Konflikt. Wir sind mit Amerika im Konflikt. Sie ist auf der anderen Seite aber auch schon fast fertiggestellt. Vielleicht ist diese Nawalny-Affäre jetzt ein Moment, wo sich Deutschland aus EU-Solidarität elegant etwas zurückziehen könnte. Ich formuliere das ganz vorsichtig, weil aufgeben will das hier niemand in der Politik. Aber vielleicht könnte man mal auch anbetracht der neuen amerikanischen Regierung ein Moratorium für ein Jahr andenken, dass man es einfach mal stoppt. Da ist die Bedrohung, dass man es beendet, vorhanden, aber noch nicht zementiert. Und man könnte sich einfach mit den Partnern noch einmal verständigen, mit den Partnern in der EU und in den USA. Mit den russischen Partnern hat man sich ja intensiv verständigt, als das Projekt entstanden ist.
Gut, aber wenn man sagt Moratorium und man lässt sozusagen schon durchblicken, dass das nicht das Ende ist, dann könnte das natürlich als Mittel nicht wirklich wirksam sein, womöglich.
Naja, es ist aber der Spielraum für Diplomatie. Also es ist der Spielraum zum Verhandeln mit allen Seiten und einfach das, was an diesem Projekt alle stört, außer Deutschland, dass man das einfach mal gemeinsam durchdenken kann und dass man auch die Folgen bedenkt. Also Deutschland darf auf keinen Fall denken, dass diese Pipeline ausschließlich für Deutschland benutzt werden kann. Aber ich glaube, das ist alles gar nicht richtig kommuniziert. Das ist ein hochfliegendes Projekt aus einer Zeit, wo tatsächlich das Verhältnis Deutschland-Russland in einem ganz anderen Zustand war, also in einem Hoffnungszustand der Annäherung.
Das hat sich tatsächlich sehr geändert und jetzt ist auch die Frage, ob es von EU-Seite eventuell konkrete Konsequenzen in Richtung Moskau geben könnte, sprich Einreiseverbote, Kontensperrungen, mehr Strafmaßnahmen. Darüber wird dann wahrscheinlich beim virtuellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs übermorgen gesprochen. Frau Weiß, werden Sie sich bald impfen lassen, sobald das möglich ist?
Sobald ich dran bin, werde ich mich mit Sicherheit impfen lassen. Große Hoffnung für alle.
Ja, denken Sie? Also ist es so ein Moment, worauf Sie sich fast schon freuen?
Nein, freuen tue ich mich nicht. Ich bin nämlich bei allen anderen Impfungen nicht so wahnsinnig begeistert gewesen. Aber in diesem Falle will ich mich und meine Familie auch wirklich dringend schützen.
Danke Ihnen für diese Worte, für diese Stunde und dass Sie Zeit hatten. Schönen Nachmittag an Sie.
Ich danke Ihnen.